HR Info. Netzwelt.
Die Regulierung digitaler Dienste in der Europäischen Union stützt sich auf eine Richtlinie, die 20 Jahre alt ist. Das ist in IT-Zeiten eine Ewigkeit. Als die Richtlinie vor mehr als 20 Jahren in Kraft trat, da war Google noch ein kleiner Laden, Social Media war noch gar nicht erfunden und Amazon verkaufte Bücher. Viel mehr gab es da nicht. Klar, dass es höchste Eisenbahn war, diese Richtlinie auf neue Füße zu stellen. Der neue Digital Service Act ist ein Gesetzpaket, das von der EU-Kommission in dieser Woche vorgelegt wurde. Er soll nicht weniger sein als ein neues Grundgesetz für Online-Dienste und er könnte dafür sorgen, dass nach Inkrafttreten die Online-Welt nicht mehr so sein wird, wie wir sie jetzt noch kennen. Das sind ziemlich hohe Ansprüche. Und in HR Infonetzwelt will ich heute herausfinden, ob das, was in diesem Digital Service Act drin steht, diesen Ansprüchen überhaupt gerecht werden kann. Mein Name ist Udo Langenohl. Wenn ich in dieser Woche durch die Zeitungen und Online-Portale surfe und blättere, dann steht da überall zu lesen, die Europäische Union will die Marktmacht der Netzgiganten brechen. Gemeint sind zu allerförderst Google, Amazon, Facebook, Instagram, Apple und natürlich andere Unternehmen, die in ihrem Segment nach Ansicht der EU-Kommission eine marktdominante Stellung einnehmen. Alexander Göbel ist unser Korrespondent in Brüssel und mit ihm werde ich nun dem Gesetz und seinen ziemlich feinen Details mal so ein bisschen auf den Zahn fühlen. Alex, stimmt denn die Aussage so, die EU will die Großen der Netzbranche an die Kandare legen? Ist ja eine kräftige Aussage.
Ja, aber das kann man durchaus so sagen. Für die Digitalkommissarin Margrethe Vestager, also auch die Vize-Kommissionspräsidentin, ist ja ein Punkt erreicht, wie sie wörtlich sagt, an dem die Macht der digitalen Unternehmen, insbesondere der größten Gatekeeper, die Freiheiten, die Chancen, letztlich auch die Demokratie bedroht. Das ist also schon auch eine Ansage. Und deswegen geht es der Kommission um faire Bedingungen und eben um Verantwortung im Netz. Und der Grundgedanke ist eben da, jetzt wirklich mal einen klaren Rechtsrahmen zu schaffen, um die Macht dieser großen Plattformen zu regulieren, auch die Monopole der amerikanischen Tech-Industrie. Und gleichzeitig geht es aber auch darum, den Binnenmarkt in der EU eben zu stärken mit Blick auf die, in Anführungszeichen, heimische Digitalwirtschaft.
Was war denn sozusagen der grundlegende Auslöser für die Kommission? Du hast ja gerade schon gesagt, Vestager spricht sogar davon, dass die Demokratie bedroht sein kann. Dieses neue Gesetz, oder eigentlich sind es da zwei auf die Beine zu stellen. Mal abgesehen davon, ja, dass die alte Regulierung, ich habe es eingangs schon mal erwähnt, wirklich steinalt ist, der hat 20 Jahre auf dem Buckel.
Ja, also seitdem ist das Internet gleichzeitig größer und kleiner geworden. Größer, weil es immer mehr Websites, Dienste, Händler, Möglichkeiten gibt und kleiner, weil es immer weniger Unternehmen sind, die das Ganze dominieren. Wissen wir alle, Google ist die beliebteste Suchmaschine. Es ist ja sogar ein Wort geworden, ein Verb geworden, Google mal. Und Amazon, ja, mittlerweile ein Drittel auch der weltweiten Cloud-Computing-Dienste. Das weiß eigentlich auch niemand, dass das ein wirklich beachtlicher Teil aller Websites über Amazon-Server läuft. Und die EU-Kommission bemüht sich ja schon länger um so einen konsequenteren Kurs gegenüber diesen Unternehmen, diesen Konzernen. Sie hat da lange auch auf Freiwilligkeit gesetzt, zum einen bei der Bekämpfung von Fake-News-Kampagnen in sozialen Netzen. Auf der anderen Seite hat sie es immer wieder mit Wettbewerbsstrafen nach Kartellrecht versucht. Das Problem ist, dass solche Strafen erst nach jahrelangen Untersuchungen auch verhängt werden. Und dann existieren vielleicht möglicherweise Konkurrenten auch schon gar nicht mehr. Also Punkt 1, der Macht der großen Konzerne ist mit den bisherigen, sagen wir mal, Werkzeugen der Europäischen Union nicht beizukommen. Und Punkt 2 ist, dass die digitalen Startups lange gelitten haben. Also die Kleinen, die haben es eben schwer, weil es bislang viel zu viele nationale Gesetze gibt. In jedem EU-Land gibt es ja zusätzlich zur E-Commerce-Richtlinie, zum Beispiel in Deutschland noch das Netz-DG. Und das ist ein totaler Flickenteppich, der es eben allen kleineren Unternehmen schwer macht, da überhaupt irgendwie den Fuß in die Tür zu bekommen. Also Stärkung des digitalen Binnenmarkts. So erklärt das auch Timo Wölken von der SPD. Und wir können uns mal kurz anhören, was er dazu gesagt hat.
Ich glaube, nur indem wir den Binnenmarkt vereinheitlichen, können wir dann auch wirksam gegen Monopole vorgehen, damit wir einen Level Playing Field haben und nicht sozusagen einige Unternehmen einen Vorteil nutzen können. Denn derzeit ist es doch so, dass hauptsächlich die dominantesten Digitalplattformen oder Konzerne profitieren. Und deswegen ist es gut, dass wir jetzt eine digitale Verfassung aufstellen, unter der dann alle sozusagen die gleichen Startchancen haben. Und ehrlich gesagt, müssen wir unsere Instrumente auch nachschärfen, denn tatsächlich nehmen doch Google und Apple zum Beispiel lieber Bußgelder nach langen Kartellverfahren in Kauf, anstatt ihr Verhalten anzupassen. Und deswegen, ein einheitlicher digitaler Binnenmarkt bedeutet, dass für alle die gleichen Spielregeln gelten.
Timo Wölken ist übrigens selbst ziemlich involviert in dieser Sache. Der ist rechtspolitischer Sprecher der Fraktion der Demokraten und Sozialisten im EU-Parlament und er ist eben auch Berichterstatter für diesen Initiativbericht, den der Rechtsausschuss vorgelegt hat.
Gucken wir mal ein bisschen tiefer in die Details und fangen mit den heiklen Haftungsregelungen an. Da geht es ja unter anderem um illegale Inhalte im Netz. Wie definiert die Kommission denn illegal und wozu sollen die Anbieter künftig verpflichtet werden?
Also eine ganz glasklare Definition von illegal liefert die Kommission meines Erachtens da nicht in diesem Entwurf. Sie nennt aber ausdrücklich Inhalte wie gefälschte Produkte, Hassrede. Und die Plattformen, die bislang selbst entscheiden, welche Inhalte sie warum löschen und welche nicht, die bekommen Vorgaben für die Moderation von Inhalten. Bei dem Umgang mit Inhalten entstehen ja Daten und diese Daten sollen die Unternehmen jetzt mit Behörden und mit Forschern teilen. Werbung soll transparent gekennzeichnet werden und diese Verkaufsplattformen, Amazon zum Beispiel, sollen die Anbieter auf ihren Seiten überprüfen. Verbraucherschützer haben ja immer wieder beklagt, dass Kunden im Netz nicht vor gefälschten Produkten sicher seien. Wir haben mit Matthias Spielkamp gesprochen von Algorithm Watch, und der sagt, das sei zumindest mal ein richtiger Schritt in die richtige Richtung auch.
Zum einen kritisieren wir, dass zum Beispiel da nicht explizit zivilgesellschaftliche Organisationen wie eben etwa Algorithm Watch oder auch Journalistinnen und Journalisten genannt sind, die auch eine Wächterfunktion ausüben können und dafür den Zugang zu diesen Daten auch brauchen. Und zum anderen muss man auch hier natürlich schauen, wie sich das in der Praxis verhält. Es hat in der Vergangenheit schon Versuche gegeben, diesen Zugang zu ermöglichen, und das ist alles schiefgegangen. Und jetzt wäre natürlich die Hoffnung, dass, wenn das Ganze auch mit Durchsetzungsfähigkeiten der Kommission oder der Mitgliedstaaten versehen ist, dass der Druck dann auch aufgebaut werden kann, dass diese Daten wirklich zur Verfügung gestellt werden können. Aber sicher ist das nicht.
Timo Wölken hat es ja eben schon erwähnt, mit Sanktionen, mit Strafen war bisher diesen großen Anbietern nicht beizukommen. Welche neuen Sanktionen sieht das Gesetz denn vor, wenn die Anbieter den neuen Regelungen im Bereich illegale Inhalte nicht nachkommen wollen?
Also wenn Unternehmen diesen Vorgaben nicht nachkommen, dann wird es richtig teuer. Also beim Digital Services Act sind es bis zu 6% und beim Digital Markets Act sogar bis zu 10% des weltweiten Umsatzes. Wenn man daran denkt, dass Amazon beispielsweise im vergangenen Jahr weltweit 280 Milliarden Dollar Umsatz gemacht hat, dann kann man sich vorstellen, und das sind zum Teil dann wirklich Strafen, die auch den größten Digitalkonzernen wehtun können. Diese betroffenen Unternehmen oder Teile ihrer Dienste könnten sogar vom Binnenmarkt ausgeschlossen werden. Sie könnten in Europa insgesamt zerschlagen werden sogar. Wichtig ist aber beim Thema Wettbewerb, dass die Kommission da durchaus Abstufungen macht bei der Bestrafung in Anführungszeichen oder bei der Regelung von diesen Maßnahmen. Die Kommission will mit zunehmender Größe der Plattformen mehr Anforderungen stellen und sieht eben dann auch Ausnahmen für kleinere Unternehmen vor, damit dieser DSA jetzt nicht zum Bürokratiemonster wird für kleinere Anbieter.
Nun gibt es eine Handvoll EU-Politikerinnen, Politiker und Urheberrechtsorganisationen in der EU, die fordern härtere Maßnahmen, um etwa Hasskommentare, Terrorpropaganda oder illegal verbreitete Filme und Musik bereits beim Hochladen erkennen zu können und wieder rauszuschmeißen. Stichwort das berühmte Upload-Filter. Die Kritikerinnen und Kritiker argumentieren, das Haftungsprivileg sei eines der zentralen Prinzipien im Netz und garantiere Meinungsfreiheit. Da prallen zwei Züge aufeinander. Das sagen auch die Plattformbetreiber. Wie geht denn die Kommission damit um?
Ja, das stimmt. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, auch für das EU-Parlament. Upload-Filter sind eigentlich jetzt vom Tisch, soweit ich auch diesen Entwurf lese, aber man weiß ja nie, wir sind in der Tat eben noch in der Entwurfphase, was da noch kommt. Also eine grundsätzliche Haftung der Plattformen, etwa jetzt für illegale Inhalte auf den Seiten, ist in diesem Entwurf der Kommission nicht vorgesehen. Stand jetzt, demnach würde es bei dem bisherigen Prinzip bleiben, dass beispielsweise Facebook illegale Inhalte erst dann löschen muss, wenn das Unternehmen darauf hingewiesen wird. Das ist ja dieses Notice-in-Action-Prinzip. Was ich ganz interessant finde, das ist ein Detail, ein wichtiges Detail vielleicht, auf das Timo Wölken hinweist, und er nennt das einen Konstruktionsfehler in diesem Entwurf der Kommission, nachdem angenommen wird, dass eine Plattform Kenntnis von illegalen Inhalten hat und dann haftet, sobald sie eine Benachrichtigung erhalten hat. Die Plattform kann dann automatisch eine Löschentscheidung treffen, ohne den betroffenen Inhalt gründlich zu prüfen. Also Timo Wölken befürchtet da Overblocking. Und das stellt eben seiner Meinung nach auch ein erhebliches Risiko für die Meinungsfreiheit dar. Und da fordert er, das Europäische Parlament muss da unbedingt nachbessern, weil er auch sagt, Voraussetzung für die Haftbarkeit von Plattformen sollte eigentlich sein, dass solche bemerkten Inhalte eben auch wirklich offensichtlich rechtswidrig sind. Sonst kommt es eben dazu einer, ja, Overblocking könnte man es nennen, man könnte auch Löscheritis sagen.
Das ist natürlich eine Auslegungssache. Das ist, wenn das nicht transparent ist, sehr schwierig einzuschätzen, anhand welcher Kriterien jetzt eigentlich gelöscht werden soll oder muss, ne?
Genau, das ist der Punkt. Und das muss eben dann noch definiert werden, und das könnte noch sehr interessant werden in den Verhandlungen, die dann später noch anstehen.
Im Gesetz, Alexander, findet sich eine Liste verbotener Praktiken, die auf die sogenannten Gatekeeper zugeschnitten ist. Was meint denn die Kommission damit, beziehungsweise wie definiert die Kommission diesen Begriff Gatekeeper? Was bedeutet das?
Also im Blick hat die Kommission die großen Konzerne mit einer Schwelle von 45 Millionen Nutzern aufwärts. Das sind wirklich diese digitalen Schleusenwärter. Also damit sind die Unternehmen gemeint, die einzelne Märkte extrem dominieren, sodass Verbraucher, kleinere Unternehmen an denen überhaupt nicht mehr vorbeikommen. Kriterien für diese Unternehmen werden auch aufgelistet in dem Vorschlag der Kommission. Größe des Unternehmens habe ich schon erwähnt, der Umfang der Aktivitäten in Europa, die Anzahl auch der Geschäftskunden, die finanzielle Bedeutung der Firma, wie aktiv ist diese Firma über mehrere Sektoren auch hinweg, oder gibt es soziale Netzwerke wie bei Facebook, Messenger-Dienste wie WhatsApp, die spielen da auch noch eine Rolle bei der Bewertung eines Gatekeepers. Und diese Unternehmen, diese Schleusenwärter, müssen die EU-Kommission künftig auch immer informieren, wenn sie ein anderes Unternehmen in diesem Markt kaufen, auch wenn es nur ein kleiner Kauf ist übrigens. Und diese Unternehmen stehen dann ebenfalls unter verschärfter Beobachtung. Und ja, unter den geltenden Wettbewerbsregeln müssen Unternehmen sich eben dann auch große Käufe noch genehmigen lassen.
Da geht's, kann man eigentlich sagen, um Marktmacht, Marktbeherrschung, auch im Sinne von Monopolstrukturen. Vereinfacht gesagt heißt das ja auch immer, Datenmacht ist gleich Marktmacht. Da fallen mir aus dem Sektor sofort Amazon ein oder Alibaba. Sieht das die Kommission auch so? Sind das die Unternehmen, die da angesprochen werden, die sie im Fokus haben?
Absolut, die gehören auf jeden Fall dazu, wenn wir an gefälschte Produkte denken, die sind ja durchaus ein Problem bei Amazon, bei Börsen, auch wie eBay zum Beispiel, oder eben auch, dass Amazon, das kennen wir auch, die Angebote von Privatleuten nutzt, über Amazon Marketplace dann verkauft. Amazon merkt, oh, diese Marketplace-Artikel verkaufen sich zum Beispiel wie geschnitten Brot, und dann unterbieten wir schon mal dieses schöne Angebot von Leuten, die eigentlich nur unseren Hub hier nutzen, weil wir als Amazon eben mit dem Preis ganz andere Margen anbieten können. Und das ist natürlich ruinös und es verzerrt jeden Wettbewerb, und das soll eben auch unterbunden werden in Zukunft.
Würden diese neuen Regelungen denn auch für Produkte gelten, die von den Tech-Giganten so konfiguriert werden, dass die Konkurrenz außen vor bleibt? Gab ja mal bei Microsoft vor rund 20 Jahren das Beispiel mit dem Internet Explorer, der mit Windows verbunden wurde. Ein Beispiel heute wären Android-Smartphones. Die dürften dann, wenn ich das richtig interpretiere, keine Google-Apps mehr vorinstalliert haben. Das wäre ja ein starkes Stück, wenn die Kommission sowas durchsetzt.
Ja, das ist wirklich ein spannender Punkt. Das soll dann eben unterbinden, dass Betriebssysteme die Softwarelösungen der eigenen Konzerne bevorzugen. Das heißt, dass man sich praktisch selbst bevorzugt oder seine eigene Marktmacht durch seine eigene Betriebssysteme oder Softwarelösungen stärkt oder stabilisiert. Microsoft oder Google, die müssten dann wahrscheinlich ermöglichen, dass Softwares und Apps von Drittanbietern auf, sagen wir mal, Windows-Computern oder Android-Smartphones genauso gut funktionieren wie Standardanwendungen. Das ist auch noch ein heißer Punkt. Da könnte ich mir auch gut vorstellen, dass da jetzt auch schon hier Briefe von Microsoft, von Google auf dem Tisch der Kommission mittlerweile eingetrudelt sind oder E-Mails vielmehr.
Das war ein gutes Stichwort. Alexander, bevor wir weiter in die neuen Regelungen schauen, hören wir uns mal an, wie diese IT-Firmen, wie die Tech-Firmen, die Kommission da im Auge hat, schon seit vielen Monaten versuchen und versucht haben, dieses neue Gesetz zu torpedieren, zu verwässern. Und das geht am besten mit Lobbydruck in Brüssel, das weißt du sehr gut. Und dafür nehmen Google, Amazon, Facebook sehr viel Geld in die Hand, um die Politik in ihrem Sinne zu beeinflussen. Stefan Überbach hat sich das mal angesehen.
Seit Wochen läuft im Hintergrund eine gewaltige Kampagne, um das geplante Gesetz für digitale Dienstleistungen möglichst zu verwässern. Vor allem die Strategie von Google hat dabei eine neue Qualität, sagt Max Bank von der Transparenzinitiative Lobby Control.
Mit 5,5 bis 6 Millionen Euro gibt der Tech-Konzern mehr aus als alle anderen Unternehmen in Brüssel für ihre Lobbyarbeit. Zudem verfügt Google über ein breites Lobby-Netzwerk, über Mitgliedschaften, über Finanzierung von Akteuren, das nur in Teilen transparent ist. Google hat also auch ein Transparenzproblem bei seiner Lobbyarbeit.
Was auch daran liegt, dass der Hightech-Konzern verstärkt sogenannte Thinktanks für sich einspannt, Denkfabriken, Institute, die unabhängig wirken, es aber nicht immer sind.
Das Problem dabei ist, dass diese Verbindungen zwischen den Tech-Konzernen und den Thinktanks nicht immer offengelegt werden und gleichzeitig Thinktanks einen Ruf von wissenschaftlicher Neutralität haben und so den politischen Diskurs zum Vorteil der Tech-Konzerne beeinflussen können.
Dabei spielt Geld ganz offensichtlich keine Rolle. Insgesamt lassen sich die großen US-Tech-Unternehmen die politische Überzeugungsarbeit in Brüssel pro Jahr nämlich knapp 20 Millionen Euro kosten. Das ist doppelt so viel, wie die europäische Autoindustrie ausgibt. Und auch sonst scheinen die Konzerne bei der Wahl ihrer Mittel nicht gerade zimperlich zu sein. Timo Wölken, Digitalexperte der Europa-SPD.
Es ist, glaube ich, blauäugig anzunehmen, dass keins dieser Unternehmen sich intensiv darauf vorbereitet. Was wir jetzt aber in dem Strategiepapier von Google gesehen haben, ist natürlich eine neue Dimension. Gezielte Angriffe auf Kommissare zum Beispiel ist etwas, was nicht hinzunehmen ist. Inhaltliche Auseinandersetzung, ja, gerne immer, aber bitte nicht auf der persönlichen Ebene.
Im Moment arbeiten sich die Spin-Doktoren offenbar vor allem an EU-Industriekommissar Thierry Breton ab, der für die Reformen der europäischen Digitalpolitik zuständig ist, zusammen mit Kommissionsvizechefin Margrethe Vestager. Die bleibt demonstrativ gelassen und sagt, unsere Gesetze schreiben nicht die Lobbyisten.
This is not the lobbying that shapes our legislation.
Aber was kann die Politik der massiven Lobbymacht entgegensetzen? Max Bank von der Initiative Lobby Control rät vor allem zu Transparenz und Ausgewogenheit, um die einseitige Einflussnahme von Google und Co. zu verhindern.
Gleichzeitig ist klar, es ist 5:05. Schon jetzt sind die Tech-Konzerne die finanzstärksten Lobbyakteure in Brüssel und können zudem ihre Plattform selbst für die Lobbyarbeit mobilisieren.
HR Info. Netzwelt.
Hier ist HR Info Netzwelt, mein Thema heute, der Digital Service Act, das neue Grundgesetz für die IT-Giganten in der Europäischen Union. Ich spreche mit Alexander Göbel, unserem Korrespondenten in Brüssel. Alex, in dem Beitrag von Stefan Überbach fiel mir besonders ein Punkt auf. Google gibt zig Millionen aus, um massiv Einfluss auszuüben, aber auch um Kommissare der Europäischen Union öffentlich zu diskreditieren. Das ist passiert, passiert immer noch. Wovor haben diese Tech-Giganten eigentlich so Angst, dass sie zu solchen Mitteln greifen müssen?
Ja, es scheint wirklich ums Ganze zu gehen. Das scheint auch das Ende der Big-Tech-Ära anzubrechen, würde ich sagen. Wenn man sich das mal anschaut, rund um den Globus wächst ja seit langem die Furcht vor der Macht der Tech-Konzerne. Corona hat die Sorgen nochmal verstärkt. Die Politik reagiert auch. In den USA wollen die meisten Bundesstaaten Facebook gemeinsam zwingen, WhatsApp und Instagram zu verkaufen. Die chinesische Regierung, die will heimische Tech-Giganten, Tencent, Alibaba, hast du vorhin schon erwähnt, stärker kontrollieren. Und in Brüssel jetzt auch noch, jetzt legt die EU-Kommission auch hier Hand an neue Regeln für Digitalkonzerne. Und in dieser Strenge ist das eben historisch auch einmalig. Und ja, dann ist nachvollziehbar, dass die Tech-Riesen da wirklich nervös werden.
It's the end of the digital world as we know it, kann man so ein bisschen sagen. Kommen wir nochmal zur marktbeherrschenden Stellung einzelner großer Netzunternehmen. Ich picke mir jetzt ganz bewusst mal Facebook heraus. Das Unternehmen lebt ja in der Hauptsache davon, die Daten seiner Nutzer exklusiv zu behandeln. Ja, und daraus dann zum Beispiel in Werbeanzeigen Kapital zu schlagen, sehr viel. Das soll nach dem Willen der Kommission nicht mehr zulässig sein. Facebook und andere müssten diese Daten künftig anderen gewerblichen Nutzern zugänglich machen, die in der gleichen Branche tätig sind. Ist damit nicht das Geschäftsmodell dieser Datensauger kaputt, perdu?
Also kaputt ist das Modell nicht. Nutzerinnen und Nutzer sollen nur mehr Kontrolle bekommen, mit welchen und mit wie vielen Daten sie diese Datensauger füttern, so könnte man es vielleicht sagen. Und das soll eben transparent passieren. Ja, also wie gesagt, an die Kandare ja, aber es gibt noch genug Spielraum für dieses Geschäftsmodell mit den Daten, würde ich sagen.
Was wir jetzt gerade gehört haben, das gilt ja im weitesten Sinne auch für die Zusammenführung von persönlichen Daten, die beispielsweise bei WhatsApp, bei Instagram und Facebook gesammelt werden. Das machen die Unternehmen derzeit ja ohne uns, die Nutzer, zu fragen. Und auch hier setzt die Kommission jetzt einen Hebel an. Welchen denn?
Ja, also ganz einfach gesagt, Nutzerinnen und Nutzer sollen künftig zustimmen müssen, ob ihre Daten überhaupt zusammengeführt werden dürfen. Das hat es in dieser Form eigentlich auch so noch nicht gegeben. Das ist auch ein Beitrag zu mehr Transparenz und zu mehr Nutzerfreundlichkeit. Es ist ein bisschen so wie dieses Klicken mit dem Zustimmen zur Datenschutzgrundverordnung momentan bei jedem Betreten von Websites. Und das ja, sollen wir dann in Zukunft auch gefragt werden, wenn wir uns bei einem neuen Handy zum Beispiel WhatsApp und Instagram und Facebook installieren.
Ja, ich befürchte, da kommen dann wieder die berühmten AGBs, die 168 ja. Seiten lang sind und die kein Mensch liest, wo man dann einfach in der Regel auf Ja klickt, um es von der Backe zu haben. Ein ganz anderes Feld, Alex, sind die sogenannten proprietären Schnittstellen der großen dominanten Plattformen. Hier geht es ans Eingemachte der gesamten Social-Media-Branche. Diese Schnittstellen, die stellen bisher sicher, dass der Austausch von Nutzerinhalten immer nur in der in sich geschlossenen Welt dieser einen Plattform stattfinden kann. Ich kann zum Beispiel aus Facebook raus, nichts twittern und ich kann keine Insta-Story gleichzeitig mit einem Klick auf Twitter veröffentlichen. Nun sagt die Kommission Schluss damit. Diese Plattformen müssten sich künftig auch dem Wettbewerber öffnen, so wie das beispielsweise ja in Telefonnetzen üblich ist. Wir können ja auch kreuz und quer hin und her telefonieren. Hintergrund, die EU-Kommission will mehr Chancengleichheit, sagt sie, und sie will verhindern, ja, dass die Menschen in diesen digitalen Ökosystemen sprichwörtlich eingeschlossen sind, diesen sattsam bekannten Filterblasen. Ist sowas durchsetzungsfähig?
Ja, das ist diese sogenannte Interoperabilität. Also offenbar ist es tatsächlich so, wie du befürchtest, es fehlt noch ein klarer Vorschlag in diesem Konzept der Kommission. Also es fehlen noch Bestimmungen, klare Bestimmungen auf jeden Fall, damit sich eben unterschiedliche digitale Dienste miteinander verbinden können. Das würde eben dafür sorgen, dass Nutzerinnen und Nutzer nicht nur diesen, ja, sagen wir mal, plattformeigenen Algorithmen ausgeliefert sind, wie das bisher der Fall ist.
Was hätte das für Folgen für uns, für die Nutzer? Also für mich nicht mehr, denn ich bin raus aus Facebook und Instagram. Ich habe da die Notbremse gezogen. Aber was bedeutet das für die Milliarden Nutzer?
Ja, also für die Menschen, die hin und her switchen wollen, wechseln wollen, wäre das schon eine große Erleichterung. Es wäre sozusagen, was jetzt diese digitalen Ökosysteme betrifft, barrierefreie Kommunikation. Man muss eben bedenken, dass Plattformen davon starken Netzwerkeffekten auch leben. Also nach dem Motto, ich bleibe bei Facebook angemeldet, weil alle meine Freunde da sind. Der Wechsel zu einem anderen Konkurrenzdienst lohnt sich jetzt nicht, solange die große Mehrheit meiner Freunde bei Facebook bleibt. Und wenn man jetzt diese Interoperabilität verpflichtend machen würde, könnten diese Netzwerkeffekte auch durchbrochen werden. Also von meinem neuen sozialen Netzwerk könnte ich dann weiterhin jetzt chatten mit der Nachbarin, die Facebook noch die Treue hält. Das würde eben zu mehr Wettbewerb führen und auch eben zu, ja, auch einer gewissen Gunst, sag ich mal, von den Nutzern, in dem nur der bestehen könnte, wer jetzt da wirklich einen zivilen Diskussionsraum bietet. Da steckt eben auch die Erkenntnis dahinter, dass diese Dezentralität, die ja doch wirklich sehr viel gepriesen worden ist des Internets, dass das eben nicht nur bloß eine Funktion des Technischen ist, sondern dass das eben auch einen bestimmten Rechtsrahmen benötigt. Und klar ist eigentlich jetzt schon, dass es da keine Allianz gibt zwischen Netzaktivisten und den großen Plattformen. Und deswegen, genau deswegen braucht es ja auch oder bräuchte es eigentlich die Politik dafür.
Trotzdem wird mich das nicht zurückbringen zu Facebook und Instagram. Die Kommission will nun auch aus der Datenschutzgrundverordnung der DSGVO lernen. Das ist zwar ein einheitlicher EU-Rechtsrahmen, aber die Durchsetzung dieser Regeln, die ist Angelegenheit der nationalen Datenschutzbehörden. Und da haben wir schon ein Problem. Da gibt es in vielen Ländern der EU erhebliche Defizite. Da gibt es teilweise überhaupt kein Geld, kein Personal in diesen Datenschutzbehörden. Nun ist die Rede von einer Aufsichtsbehörde auf EU-Ebene. Da steht so ein bisschen die Befürchtung im Raum, dass da ein gewaltiger bürokratischer Popanz aufgebaut wird.
Ja, also dieses Gesetzespaket soll in der Tat durch eine neue Behörde überwacht werden, ein neues Gremium, den Europäischen Ausschuss für digitale Dienste. Der EU-Parlamentarier Moritz Körner von der FDP, der findet das eigentlich eine gute Sache und er erklärt auch gleich, warum das in den Verhandlungen mit den Mitgliedstaaten noch spannend werden könnte.
Also das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt an dem Gesamtvorschlag, weil wir tatsächlich häufig tolle Regeln, tolle europäische Regeln aufstellen, aber dann die Regeln nicht gut durchsetzen. Wir erleben das bei der Datenschutzgrundverordnung zum Beispiel. Da ist eigentlich, seit die in Kraft getreten ist, bei den großen Plattformen überhaupt nichts passiert, weil die sitzen alle in Irland und die irländische Datenschutzbehörde, sag ich mal, jetzt einfach schläft. Und da ist natürlich die Gefahr hier groß, dass das auch wieder passiert. Deswegen hat das Parlament schon auch stärker für eine europäische Regulierung plädiert. Und der Vorteil jetzt im Vergleich zur Datenschutzgrundverordnung ist, wenn ich das richtig sehe, dass zumindest bei großen Internetplattformen quasi nicht nur die Behörde in dem Sitzland zuständig ist, sondern auch die Kommission oder dieses Board oder drei andere Datenaufsichtsbehörden sozusagen Ermittlungen starten können oder die Behörde zu Ermittlungen zwingen können. Das würde tatsächlich möglicherweise eine bessere Situation darstellen, als das mit der Datenschutzgrundverordnung der Fall ist. Die Frage ist jetzt halt auch da wieder, wie kriegt man das durch? Ich sehe sehr, dass der Rat wahrscheinlich sehr stark auf nationalen Datenbehörden bestehen wird und wir müssen, glaube ich, auch von Parlamentsseiten da sehr, sehr stark eben auf dieser europäischen Kontrolle bestehen, dass es tatsächlich am Ende nicht dazu führt, dass irgendwie in einzelnen Mitgliedstaaten die Durchsetzung besonders lax ist und man sich dadurch dann noch Standortvorteile sichert.
Es gibt aber auch skeptische Stimmen, die sich fragen, können diese Aufsichtsbehörden das überhaupt leisten? Wir haben mit Matthias Spielkamp von Algorithm Watch auch darüber gesprochen und der ist jedenfalls noch nicht überzeugt.
Es ist auch so, dass die wirklich sehr großen Plattformen auch sich auditieren lassen müssen. Das heißt, sie müssen sich von externen Expertinnen und Experten überprüfen lassen. Und da wird natürlich dann eine Industrie entstehen von Prüferinnen und Prüfern, die dann sehr viel Geld damit verdienen können, diese Audits vorzunehmen. Aber ob das am Ende zu einem Erkenntnisgewinn bringt, das steht noch in den Sternen. An dem Wirecard-Skandal sieht man ja sehr deutlich, dass also auch in so einem Markt, in dem solche Prüfungen seit Jahrzehnten verankert sind, das komplett schiefgehen kann, weil eben so ein sehr großes globales Unternehmen wie EY dann einfach komplett Mist baut und völlig versagt. Und wenn dann die Aufsichtsbehörde denen auch nicht auf die Finger klopft, dann haben wir natürlich ein Problem. Das ist etwas, was hier nicht passieren darf, aber es ist sehr schwierig, das so zu strukturieren, dass es auch nicht passiert.
Ja, und Wirecard-Verhältnisse will nun wirklich keiner.
Lass uns zum Schluss auf einen weiteren Kern des Digital Service Act schauen. Die sogenannte Ex-Ante, also eine Vorabregulierung. Da nennt die Kommission als Beispiel die Digitalwährung Libra aus dem Hause Facebook oder Instagram. Was soll diese Ex-Ante, diese Vorabregulierung bewirken?
Ja, also das bedeutet, dass ein Regelwerk geschaffen wird, an dem sich die Gatekeeper orientieren können, an dem sie bei Verstößen auch gemessen werden. Das hat eine gewisse Bedeutung auch für die Stärkung des Wettbewerbs, um den es ja parallel zu den Beschränkungen der großen Tech-Riesen auch immer geht. Also wenn die neue Regulierung jetzt schon im Vorfeld aktiv greifen soll, kann man steuern, bevor es zu spät ist und Märkte, neue Märkte, die ja permanent erschlossen werden, bevor die schon wieder verteilt sind. Und das schafft die sagen wir mal, notwendige Voraussetzung für den nächsten Schritt, der jetzt eigentlich kommen muss, unbedingt, endlich auch eine europäische Alternative aufzubauen, weil es sonst ja lediglich bei Verschiebungen bleibt von Marktanteilen zwischen Google, Facebook und Amazon. Und damit ist ja dem Wettbewerb überhaupt nicht geholfen.
Alexander, am Anfang der Sendung habe ich davon gesprochen, auch zwischendrin mal, dass nach Inkrafttreten des Digital Service Act die Online-Welt nicht mehr so sein wird, wie wir sie jetzt noch kennen. Welche Einschätzung hast du? Teilst du die? Wird das alles wirklich so sein?
Tja, also ich denke schon, dass dieses Paket unser digitales Leben in der EU wirklich maßgeblich verändern wird. Ich denke auch, dass das ein großer Wurf werden kann, wenn das mit den Kontrollen funktioniert, wenn man es mit diesen Vorgaben wirklich schafft, wieder, ja, es klingt ein bisschen pathetisch, aber es ist ja so, wenn man es schafft, wieder den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen und eben nicht seine Daten. Es wird auf jeden Fall einheitlicher, europäischer mit diesem Gesetzespaket. Die Chance ist auf jeden Fall da, dass diese Fragmentierung auch des digitalen Binnenmarkts beendet oder zumindest eingedämmt werden kann. Im Europäischen Parlament sind ja viele junge Leute wirklich fraktionsübergreifend, die das Geschäft gut verstehen, die wissen, worauf es ankommt, wenn es eben darum geht, eine neue digitale Verfassung auch zu entwickeln. Das ist ja das Wort, das hier auch kursiert. Also man greift da auch ganz bewusst wirklich hoch, verbal. Und diese Leute haben wirklich viel Arbeit reingesteckt in ihren Entwurf im Parlament. Davon findet sich im Kommissionsentwurf auch einiges wieder. Und es wird trotzdem ein brutaler Kampf, so martialisch hat das der Abgeordnete Moritz Körner auch ausgedrückt. Aber im Europaparlament werden die sich da nicht die Butter vom digitalen Brot nehmen lassen sozusagen. Das kann was werden, aber die Mitgliedstaaten müssen eben auch noch mitspielen und es wird noch ein weiter Weg sein, bis man letzten Endes dann wirklich ja zu einem neuen Paket DSA, DMA kommt.
Der Digital Service Act ist ein Gesetzespaket, das von der EU-Kommission in dieser Woche vorgelegt wurde. Was ich mit Alexander Göbel in dieser Sendung herausgefunden habe, es ist tatsächlich ein neues Grundgesetz für Online-Dienste in Europa. Es ist ein großer Wurf und das Gesetz wird dafür sorgen, dass nach Inkrafttreten die Online-Welt nicht mehr so sein wird, wie wir sie jetzt noch kennen. Ist das schon eine Revolution? Ja, wenn es gelingt, das Gesetz gegen die Macht der Tech-Konzerne durchzusetzen. HR-Info-Netzwelt gibt es überall da, wo es Podcasts gibt und linear im Radio bei hrinforadio.de. Mein Name ist Udo Langenohl. Bleiben Sie neugierig.